Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe, die Überschrift hat, mit Abraham Glauben lernen. Wir gehen durch das Leben von Abraham und begleiten ihn auf seiner Reise des Glaubens. Und heute sind wir in Kapitel 16 angekommen, im 1. Mose Kapitel 16. Und die Predigt ist heute Gottes Wort in 1. Mose Kapitel 16. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai, die sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Da sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und du wirst deinen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barit. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael geboren. Vermutlich tue ich keiner von uns Unrecht, wenn ich behaupte, wir alle warten ungern. In der letzten Woche hatten einige von uns Geburtstag gehabt und die Erwachsenen von uns sind dann so anständig, dass sie den anderen nicht ständig auf die Nerven gehen und sagen: Übrigens, ich habe dann am Freitag Geburtstag. Aber die Kinder unter uns, die sind noch nicht ganz so, sie sind ehrlicher als wir vielleicht, als wir Erwachsene. Und wer kleine Kinder hat, der weiß schon mal, wenn sich der Geburtstag nähert, das kann dann auch schon ein bisschen anstrengend werden. Ja, da wird jeder Tag in der Woche wird dann so begonnen, dass man fragt: Habe ich heute Geburtstag? Wir müssen sagen: Nein, erst am Freitag. Und dann, wenn der Freitag dann soweit ist, 6.30 Uhr, jetzt wollen wir die Geschenke auspacken. Nein, Kuchen essen ist nicht um 6.30 Uhr und so. Und sie glauben dann irgendwann gar nicht mehr, dass sie überhaupt noch Geburtstag haben, ne, wenn sie nicht um 6.30 Uhr Kuchen essen dürfen. Und ich würde sagen, wir alle warten ungern. Beim Geburtstag kriegen wir es als Erwachsene noch irgendwie ein bisschen auf die Kette. Aber ich denke, es gibt andere Situationen, wo wir echt Schwierigkeiten haben zu warten. Ja, wir denken da zum Beispiel an das Wartezimmer in der Arztpraxis. Oder wenn wir nicht erkennen können, dass es da irgendwie vorwärts geht, wenn alle anderen Namen aufgerufen werden, selbst von Leuten, die nach uns gekommen sind, wird es anstrengend. Ja, oder denkt da zum Beispiel an die Autobahn, ihr seid auf der Auto unterwegs, ihr seid im Stau unterwegs, und ihr merkt einfach nicht, dass es vorwärts geht. Und wenn ihr nicht mal Google Maps habt und nicht mal wisst, wie lange das eigentlich noch dauern wird. Das sind so Momente, denke ich, die wir alle nicht gerne haben. Wo wir nicht gerade geduldig sind. Und dann juckt es uns in den Fingern. Wir sagen dann vielleicht Dinge, die wir sonst so nicht sagen möchten. Warten. Nicht so ganz unsere Stärke. Aber warten ist manchmal die Situation, die wir in unserer Reise oder auf unserer Reise des Glaubens auch erleben. Ja, wenn unsere Vorstellungen vom Leben sich nicht ganz so erfüllen. Ja, wenn wir sozusagen im Wartezimmer Gottes sitzen. Es gibt vielleicht Gebetsanliegen, die wir haben. Gebetsanliegen, die wir haben und die wir vielleicht schon lange haben. Die wir schon lange beten. Oder ich könnte auch anders fragen. Also ich könnte fragen, welches Gebetsanliegen betest du schon lange? Ich könnte aber auch fragen, welches Gebetsanliegen betest du nicht mehr? Betest du deshalb nicht mehr, weil du es einfach schon vergessen hast zu beten, weil du gar nicht mehr erwartest, dass Gott irgendwie eingreift? Wir sagen ja, Gott kommt bekanntlich nie zu spät. Ja, aber auch wenn Gott bekanntlich nie zu spät kommt, so lässt er doch manchmal sehr lange auf sich warten. Und genau das ist die Situation von Abraham und Sarah oder Sarai hier in diesem Kapitel. Gott hatte Abraham ein ganz, ganz großes Versprechen gegeben, nämlich, du sollst der Vater eines ganz großen Volkes werden. Und was ist bis jetzt passiert? Nichts. Wir lesen Vers 1, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Wie will jemand ein Vorfahrer von einem ganz großen Land werden, wenn er nicht mal ein eigenes Kind hat? Das funktioniert nicht. Und wir lesen in Vers 3, dass sie inzwischen schon 10 Jahre im Land, im verheißenen Land leben und immer noch keine Kinder haben. Also ich weiß nicht, ob es ein Gebetsanliegen bei dir gibt, dass du schon seit 10 Jahren betest und dass du immer noch nicht erfüllt bekommen hast. Wobei, wenn wir beten, dann beten wir häufig ja nicht irgendwelche Versprechen, die Gott uns gegeben hat oder Garantie, sondern lediglich unsere Wünsche. Aber hier geht es darum, dass Gott ihm versprochen hat, etwas zu geben. Gott lässt auf sich warten. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und die erste Aussage, der erste Teil der Predigt geht so weiter. Wenn Gott auf sich warten lässt, dann können vermeintliche Abkürzungen zu Sackgassen werden. Das sind die ersten 6 Verse. Vermeintliche Abkürzungen können zu Sackgassen werden. Eine Abkürzung klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan. Oder wenn du im Stau stehst und dir Google Maps eine Abkürzung anbietet, ist das gar nicht so verkehrt. Hier in diesem Kapitel ist es nicht Google Maps, der was vorschlägt, sondern hier in Vers 2 ist es auch eine weibliche Stimme, wie vielleicht bei dem Navigationsgerät, aber es ist eine andere Stimme. Wir lesen hier in Vers 2, und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Das ist also die Abkürzung. Und wir sind vielleicht ein bisschen schockiert, vielleicht nur ein bisschen schockiert, über diesen Vorschlag von Sarai. Das ist doch so ein antikes System von Leihmutterschaft. Ja? Wie Leute heute teilweise in der Ukraine, oder ich habe jetzt gelesen, in Georgien statt Ukraine, aufgrund des Krieges, ja, ihre Babys bestellen. Das ist hier Babywunschpraxis, kann man sagen hier. In Kapitel 15 hatte Abraham gesagt, ja, ich habe doch kein Nachkomme und ich denke, es ist mein Knecht Eliezer. Und Gott sagt, nein, der ist es nicht. Hier im nächsten Kapitel ist jetzt nicht mehr Abraham und sein Knecht, sondern jetzt geht es um Sarai und ihre Magd. Und jetzt lass uns mal ein bisschen drüber nachdenken. Es klingt vielleicht in unseren Ohren heute so ein bisschen, wow, was geht jetzt hier gerade ab? Aber lass uns mal ein bisschen drüber nachdenken, weil so verrückt war die Idee damals gar nicht. Und ein bisschen vielleicht zum Verständnis, oder nicht unbedingt zur Verteidigung, aber zum Verständnis von Abraham und Sarah, könnten wir ein paar Dinge drüber nachdenken. Nämlich Abraham könnte sich sagen, oder Sarai könnte sich sagen, also es hat doch schon so lange gedauert, irgendwann muss doch jemand mal irgendetwas tun, ja? 10 Jahre sind wir schon hier, immerhin, ich bin 75 Jahre alt. Der Zug scheint abgefahren zu sein. Und ich meine, je älter Sarai wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie noch schwanger wird. Ja, also die Torschlusspanik, sagt man, ja. Irgendwas muss doch jetzt geschehen, sonst ist alles weg. Ne? Manche haben ja Torschlusspanik, auch in Bezug auf Partnerschaft. Bevor ich dann gar keinen Partner finde, dann nehme ich doch jetzt der sich gerade anbietet. Könnte Sarai für sich vielleicht auch denken. Oder Abraham und Sarai könnten sich sagen, jeder macht das doch so. Weil damals war das eine gängige Praxis. Man hat das so gemacht. Wir lesen das später bei Jakob, seinen Frauen, ne? Lea und Rahel, die ja ein bisschen wie so einen Wettbewerb ausgerufen haben. Wer kann mehr Kinder kriegen, wenn es als bei dem einen aufhört? Dann kommen auch so die Mägde ins Spiel. Ne? Dann werden die Kinder auf dem Schoß der Frau geboren, gelten dann als Kinder dieser Frau. Das war damals auch normal. Hat man so gemacht. Hätten die ja sagen können, jeder macht das doch so. Oder Abraham hätte ja auch sagen können, ja, stimmt, ich habe die Verheißung bekommen, ich soll der Vater einer großen Nation werden. Aber wisst ihr, was Gott nie gesagt hatte bis jetzt? Dass Sarai die Mutter werden sollte. Das war nie Thema gewesen bis jetzt. Bis jetzt ging es immer nur um Abraham. Also Abraham Vater, gibt ja noch andere Frauen. Oder Sie könnten auch sagen, es geht hier nicht um sexuelle Lust. Ja? Es geht hier wirklich nur darum, dass dieser Wunsch nach dem verheißenen Samen irgendwie erfüllt wird. Es geht hier gar nicht um irgendwelche sexuelle Anziehung oder so. Darum geht es hier gar nicht. Und Abraham könnte ja nicht zuletzt sagen, das war ja alles gar nicht meine Idee. Ja? Das war ja Idee von meiner Frau. Ja? Und Sarai war sogar bereit, ihre Intimität mit Abraham zu opfern für dieses Versprechen. Also er könnte sagen, hey, für alle Beteiligten ist das doch völlig in Ordnung. Naja, ich frage mal ganz kritisch zurück. Alle sind wirklich damit einverstanden? Hagar spielt irgendwie hier gar keine Rolle. Über sie wird nur entschieden. Also gar nicht so leicht zu durchschauen. Ne? Wir könnten jetzt vielleicht sagen, das muss für Abraham auch richtig schwer gewesen sein. Ja? Da sagt seine Frau, hey, wie wäre es denn mit meiner Magd? Ja, das ist gar nicht mal so leicht. Wir denken ja manchmal, wenn Satan uns versucht, dann denken wir, der Satan ist wie dieser brüllende Löwe, der durch die Gegend rennt, ja, und wir müssen aufpassen. Aber Satan kommt manchmal auch als Engel des Lichts daher. Durch die Stimme, durch eine honigsüße Stimme, hier in dem Fall von der Ehefrau. Wobei, man muss dazu sagen, es geht hier nicht darum zu sagen, dass Abraham nie auf seine Frau hören sollte. Ich finde es interessant, dass Gott wirklich ausdrücklich in Kapitel 21 nochmal erwähnt, Vers 12, dass Gott befiehlt Abraham, dass er auf seine Frau hören soll. Also hier hätte er nicht auf seine Frau hören sollen, aber es ist nicht so, dass er prinzipiell gar nicht auf seine Frau hören sollte. In Kapitel 21 kriegt er explizit den Auftrag, auf seine Frau zu hören. Also bitte Männer nicht falsch zuhören bei diesem Text. Nur was hier gesagt werden soll, dass die Gefahr der Versuchung manchmal auch vielleicht von der lieben Stimme eines Menschen kommt, der ich eigentlich doch vertraue. Ja. Also es gäbe vielleicht viele Gründe zu sagen, ist doch alles gar nicht hier so problematisch. Aber irgendwie steckt eine Ironie in dieser Geschichte, weil wer ist Hagar? Hagar wird uns gesagt einfach in Vers 1, sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Wir wissen von ihr halt, sie ist eine ägyptische Magd. Vermutlich ist sie seit dem Zeitpunkt bei Abraham und Sarai, als Abraham und Sarai, Kapitel 12, in Ägypten waren, als nämlich der Abraham seine Frau ausgeliehen hatte an einen ägyptischen Pharao, ja, bekommen sie diese ägyptische Magd vermutlich, weil da wird ausdrücklich erwähnt, dass sie Knechte und Mägde bekommen haben. So, seitdem ist vermutlich die Hagar mit denen unterwegs. Und was passiert jetzt? Ne? Abraham stellt seine Frau einen Ägypter zur Verfügung und jetzt stellt seine Frau ihrem Mann eine Ägypterin zur Verfügung. Bisschen Ironie der Geschichte, die wir hier haben, oder? Und überhaupt, die ganze Thematik Ägypten ist eigentlich, da müsste es eigentlich so richtig klingeln beim Abraham. Seit dem Beginn in Kapitel 12 verfolgt Abraham eigentlich ein Thema, und das ist Ägypten. Ja, Kapitel 12, er ist im verheißenen Land, Kanaan, aber dieses verheißene Land ist irgendwie trocken. Da kommt die Idee, oh, Ägypten ist ein ganz fruchtbares Land, da könnten wir hingehen. So, das war aber eine Fehlentscheidung. Dann Kapitel 13, Lot darf sich das Land wählen. Was wählt er sich? Er wählt ein Land, das so schön ist, wie, ausdrücklich erwähnt, wie das Land in Ägypten. Fruchtbares Land. So, und jetzt wieder Kapitel 16, eine Ägypterin, die so fruchtbar ist. Wieder eine attraktive Option, oder nicht? Und wir müssen überlegen, als dieses Buch abgefasst worden ist, da war das Volk Israel unterwegs, weg vom Land Ägypten, in der Wüste. Und worüber haben die immer gejammert? Und worüber haben sie gedacht? An Ägypten. Und wenn sie jetzt diesen Text gelesen haben, wenn sie gesagt haben, Ägypten, Ägypten, wie schön, ne? Ja, Ägypten, voller Versuchungen für sie die ganze Zeit. So hätten sie diesen Abschnitt wahrscheinlich gelesen. Und ich habe ja gesagt, es ist eine Abkürzung, aber es ist eine vermeintliche Abkürzung. Aber man könnte sagen, eine kluge Abkürzung, oder? Klug? Wirklich? Ja, klug, weil diese Abkürzung funktioniert. Lest mal in Vers 4. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Ich meine, wenn heute Leute schwanger werden wollen, dann nutzen sie alle möglichen Apps, um genau den Zeitpunkt zu gucken, damit es jetzt auch klappt. Hier scheint das wirklich beim ersten Mal irgendwie sofort funktioniert zu haben. Ja? Sofort ging's. Die Abkürzung war tatsächlich erfolgreich. Und ich frage nochmal, war die Abkürzung wirklich erfolgreich? Die Bibel bewertet hier in diesem Abschnitt gar nicht oder nicht ausdrücklich das Verhalten von Abraham Sarai. Aber ich würde sagen, sie macht es auf mehrere Arten und Weisen deutlich, dass das keine gute Idee war, was hier gemacht worden ist. Und die erste, der erste Hinweis, den wir haben sollten, ist, wenn wir Vers 3 und Vers 4 lesen, und ich meine, wenn wir das lesen würden und wir genau zuhören, dann fällt uns vielleicht auch eine Verbindung auf. Ich lese uns mal Vers 3 und Vers 4 vor. Steht, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihren Mann, zur Frau, und er ging zu ihr einsam und sie wurde schwanger. Und jetzt lasst mich mal eine andere Stelle aus der Bibel vorlesen, hört mal genau zu. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und der aß. Und ich denke, ihr wisst, was ich gerade zitiert habe. Ich habe aus 1. Mose 3 zitiert, aus dem Sündenfall zitiert, wo Eva die verbotene Frucht nimmt. Sie nahm, gab und der nahm. Ne? Ähnlich wie wir es hier beschrieben haben bei Abraham und Sarai, haben wir das eigentlich einen Anklang an den Sündenfall aus dem Garten Eden. So, hätte man wahrnehmen können, das ist keine gute Geschichte, die hier beschrieben wird. Und das andere ist, wenn wir die Geschichte jetzt weiterlesen, stellen wir was anderes fest. Weil diese ganze Geschichte entpuppt sich als eine Sackgasse. Es ist eine vermeintliche Abkürzung. Ja? Google Maps führt dich vielleicht irgendwohin. Am Ende stehst du da und bist in der Sackgasse und kommst nicht weiter. Und das ist die Situation, weil in dieser Geschichte sind alle am Ende festgefahren. Keiner der Beteiligten kommt hier gut weg. Schaut mal, ab Vers 4 geht es eigentlich los. Seitdem Hagar schwanger ist, da wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Ja? Sie hielt sich jetzt für eine bessere Frau. Ja? Der Himmel hatte sie begünstigt. Und wahrscheinlich werde ich jetzt viel mehr geliebt von Abraham als Sarai. Ja, und guckt verächtlich da auf ihre Herren. Vers 5. Sarai beschwert sich bei ihrem Mann. Okay, wir würden jetzt vielleicht sagen, hey Sarai, du hast dir die Suppe selbst eingebrockt, jetzt kannst du die auch auslöffeln, aber die beschwert sich bei ihrem Mann. Und man könnte vielleicht sagen, naja, Sarai leidet vielleicht auch zu Recht unter den Folgen, die sie da verursacht hat. Und dann sagt sie ja sogar, ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, ich meine, wenn wir so als Ehepaar streiten würden, wenn der eine zum anderen sagt, ne, der Herr sei Richter zwischen dir und mir, das ist ja wirklich letzte Instanz, oder? Das ist ja wirklich, man könnte sagen, Sarai hat es wirklich vorher, hat es so richtig verbockt und dann sagt sie, naja, soll Gott mal zwischen uns entscheiden, so ungefähr, was hier los ist. Und Abraham, also Sarai kommt nicht gut weg, Hagar kommt nicht weg und Abraham, was sagt er in Vers 6? Der sagt zu seiner Frau, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Ich könnte fragen, naja, übernimmt er da wirklich seine Verantwortung? Manche sagen, ja, er tut's, er stellt die Ordnung wieder her. Die Hagar ist wieder die Magd, Sarai ist die einzige Frau, die er jetzt hat. Aber man könnte auch sagen, er überlässt die Sarai, überlässt der Hagar der Sarai. Und was die macht, das sehen wir ja hier, sie nutzt ihre Chance, sie dreht jetzt den Spieß um und lässt Hagar spüren, wer hier das Sagen hat. Was Gott macht mit dieser Geschichte ist, er zeigt uns durch die Geschichte, diese Abkürzung ist nur eine vermeintliche Abkürzung, sie endet in einer Sackgasse. Am Ende ist eigentlich ein Chaos da. Sünde scheint oft Freiheit zu bieten, aber am Ende geraten wir alle in eigentlich große Verstrickungen. Wir landen in einer Sackgasse, ohne Ausweg. Und wir könnten jetzt fragen, ja, wer ist schuld an der ganzen Sache? War es Abraham schuld? Er hätte eingreifen sollen als Familienvater. War es Sarai schuld? Ja, sie kam auf die Idee. War es Hagar schuld? Sie hätte ja nicht einfach stolz sein müssen. So einfach ist das alles gar nicht. Was hier in der Geschichte so deutlich wird, ist, es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Irgendwie sind alle Täter und Opfer zugleich. Jeder von ihnen. Und tragischerweise ist es gerade das Verhalten von Abraham und Sarai, die dazu führt, dass Hagar die Flucht ergreift. Und das führt uns doch vor die Frage, wer ist denn hier dieser Verheißene, der zum Segen werden soll für alle Völker? Es ist Abraham. Wird er hier zum Segen für alle Völker, für die ägyptische Magd? Definitiv nicht. Er sorgt dafür, der Mann, der ein Segen soll, sorgt dafür, dass die nahe im Haus wohnt, sogar wegrennen muss, weil sie es da einfach gar nicht mehr aushält. Das ist eine spannende Frage. Menschen, die von Gott gesegnet sind, für andere, statt offene Türen sind, eigentlich ein Stacheldraht sind, wo Leute nicht dazukommen. Ja, wir reden ja manchmal davon, Gott und sein unmögliches Bodenpersonal. Wenn Leute sagen, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben, weil es ja diese Christen gibt. Wir haben uns gestern noch eine Dokumentation in der Schweiz angesehen, weil jetzt gerade wieder ein Vorwurf herrscht über eine Gemeinde, über eine Kirche, eine Freikirche dort. Und es ist gar nicht verwunderlich, wenn Menschen sagen, wir haben kein Interesse an dem christlichen Glauben, wenn die Menschen, die behaupten, Gottes Nachfolger zu sein, uns eigentlich den Weg noch versperren. Das ist hier so ein bisschen das, was Abraham und Sarai eigentlich machen. Das Ganze machten sie eigentlich nur noch schwieriger. Was war aber jetzt das eigentliche Problem von Abraham und Sarah? Natürlich war es falsch, mit einer anderen Frau ein Kind zu zeugen. Aber wir lesen später in Galater 4 im Neuen Testament, Galater 4, Vers 23, da schreibt Paulus und er verwendet dieses Bild von diesem Ismael und von der Hagar als Sohn und sagt, Ismael ist nach dem Fleisch geboren. Und was er sagt, das große Problem, das Abraham und Sarai hier eigentlich haben, ist, dass ihre Tat nicht eine Tat des Glaubens war, sondern eine Tat war nach Werken. Ich sage es jetzt mal so, dass Abraham mit einer jungen, fruchtbaren Frau wie Hagar ein Kind gezeugt hat, es war nichts Unmögliches. War kein wirkliches Wunder. Ich will jetzt all unsere Kinder sind natürlich, jedes Kind ist ein Wunder, wenn es geboren wird, es ist wieder ein Wunder da. Ja, gewissermaßen ist jedes Kind ein Wunder. Aber das mit Hagar, das war nicht ein Wunder, es war ganz natürlich, dass es geklappt hat. Was ein Wunder wäre, wäre, dass Sarai ein Kind kriegt. Sie ist unfruchtbar. Aber was jetzt Abraham und Sarai machen, die helfen Gott auf die Sprünge. Gott lässt auf sich warten und sie meinen, Gott braucht ein bisschen Nachhilfe. Wir müssen ihm zeigen, wie es wirklich geht. Und die Tat hier ist nicht eine Tat aus dem Glauben. Es ist eine Tat, die den Glauben ersetzt. Das war hier das Problem. Sie ersetzt den Glauben. Sie warten nicht auf Gott. Es ist immer schwierig, wenn wir sagen, was heißt denn jetzt im Glauben warten? Wenn ich denke zum Beispiel an die Partner, weil das immer so eine spannende Frage ist. Warten ist meiner Meinung nach nicht eine Unterscheidung zwischen aktiv oder passiv. Also ob es richtig oder falsch ist. Also ist es nicht richtig zu sagen, nur passiv sieht, oder Entschuldigung, warten sieht immer nur passiv aus, ich darf nicht tätig werden. Das ist hier gar nicht das Thema. Das Problem ist hier, dass sie nicht glaubend warten, dass sie Dinge tun, nicht aus dem Glauben heraus, sondern im Widerspruch sogar zu Gottes Geboten. Sie tun etwas, was Gott nicht erlaubt hat. Sie misstrauten dem Wort Gottes. Ja, wir sagen ja heute manchmal, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das klingt vielleicht nach einem frommen Spruch, ist aber definitiv nicht biblisch. Das ist eine spannende Frage. Wie lösen wir unsere Probleme? Wie lösen wir unsere Geldprobleme? Wie lösen wir unsere gesundheitlichen Probleme? Ist das ein Warten? Ich meine, wir lehnen uns nicht zurück und sagen, okay, wir nehmen keine Medikamente, wir nehmen an gar keiner Therapie teil, weil wir lassen einfach Gott machen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir auf Gottes Handeln warten. Wir werden selbst tätig, aber nicht auf eine Art und Weise, die Gottes Geboten widerspricht und die unser Vertrauen zu Gott nicht ausdrückt. Also wenn wir heute uns mit Abraham und Sarai identifizieren und feststellen, ja, auch wir sind so diejenigen, die manchmal versagen, dann ist es für uns ganz, ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass Kapitel 16 nach Kapitel 15 kommt. Weil Kapitel 15 war dieses ganz große Versprechen von diesem Bund. Wir hatten darüber gesprochen, dass Gott gesagt hat, ich übernehme die Verpflichtung. Ich werde selbst dann, Abraham, wenn du deine Verpflichtung nicht übernimmst, werde ich dafür sorgen, dass die Verheißung, die ich dir gegeben habe, dass sie zum Ziel kommt. Selbst wenn du nicht dran bleibst, ich bleibe an dir dran. Und es ist genau das, was Gott hier mit Abraham wieder macht. Deshalb finde ich es wichtig, dass Kapitel 16 kommt. Abraham ist hier gerade nicht der Held. Gott bleibt dennoch an ihm dran. Die Verheißung löst sich dadurch nicht auf. Und tatsächlich kommt irgendwann dieser verheißene Same, später über Isaak, kommt dann irgendwann Jesus. Und Jesus, ihm ist auch eine Abkürzung angeboten worden. Er war in der Wüste, Satan versucht ihn, der hätte Abkürzungen nehmen können. Er widersteht all diesen Abkürzungen. All diesen Abkürzungen, um für uns ans Kreuz zu gehen und für uns das perfekte Leben zu leben. Deshalb, wenn wir so sind wie Abraham, und das sind wir, dann müssen wir sagen, aber es gibt noch einen, der an uns festhält, wenn wir nicht festhalten. Also, vermeintliche Abkürzungen. Wenn Gott auf sich warten lässt, können vermeintliche Abkürzungen zu Sackgassen werden. Aber die Geschichte endet hier gar nicht. Sie geht weiter und jetzt verschiebt sich die Kamera etwas. Die Kamera verschiebt sich und fokussiert jetzt eine Person, nämlich Hagar. Und ich finde das ganz interessant, dass Hagar diese große Bühne bekommt in diesem Buch. Warum? Also in diesem Kapitel. Sie ist nicht eine gehorsame Person, sie ist nicht eine suchende Person nach Gott und sie ist schon mal gar nicht eine Person, die den Segen verheißen bekommen hatte. Und sie ist eigentlich aber die Person, und das finde ich jetzt erstaunlich, sie ist die Person, die am schlimmsten dran ist. Sie ist die, die flüchtet. Ja, wir kennen ja den Spruch, den Letzten beißen die Hunde, genau das trifft hier zu. Sie erwischt es, ja? Sie rennt weg. Die Flucht in die Wüste. Und schauen wir uns doch mal Hagars Notlage an. Sie war eine ausländische Dienerin in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, unbedeutend, dazu noch schwanger, verletzend, also verletzlich, wie sie da war. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, so geht es mir manchmal, am liebsten würde ich flüchten, am liebsten würde ich davonrennen. Flucht scheint für mich der beste Ausweg zu sein. Vielleicht aus der Gemeinde, vielleicht aus der Familie, aus der Ehe, von der Arbeit, wo auch immer. Dann ist ein bisschen das, was du nachempfinden kannst, wie es Hagar ging. Und wenn das deine Situation ist, dann will Gott dir heute zwei Dinge sagen. Das erste ist, es gibt jemanden, der dich in deiner Sackgasse sieht. Klammer auf, auch wenn Menschen dich nicht sehen. Es gibt einen, der dich sieht, auch wenn Menschen dich nicht sehen. Und es ist interessant, gegenüberzustellen die nächsten Verse. Nämlich Menschen und Gott gegenüberzustellen. Schauen wir uns Vers 7 an, da steht, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Was ich spannend finde, wer sie nicht sucht. Abraham und Sarai. Sie ist weg. Okay. Für Abraham und Sarai war die Sache vermutlich erledigt. Kein Nachjagen wie bei Lot. Ne? Als Lot weggeführt worden ist, Abraham hat sich mit seinen Knechten auf den Weg gemacht. Hier, okay, einer weniger. Ne? Auch kein Problem. Der Engel des Herrn ist hier unterwegs. Der Engel des Herrn wird hier im Alten Testament zum ersten Mal erwähnt und die Identität des Engels ist umstritten. Manche meinen, es ist Gott selber, der hier erscheint. Manche sagen, es ist nur sein Bote. Wie auch immer, Gott spricht auf jeden Fall durch diesen Engel zu der Hagar, weil im Vers 13 sagt Hagar dann, du bist der Gott, der mich sieht. Sie identifiziert diesen Engel mit Gott selbst. Also Gott selbst macht sich auf den Weg und sucht Hagar, diese Fremde, diese Ägypterin, obwohl sie nicht auf der Suche nach Gott war. Gott sah sie dort, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Und wisst ihr, das ist genau das, wie Jesus im Neuen Testament immer wieder beschrieben wird. Jesus sieht Menschen, wo sie eigentlich gar nicht sein sollten. In Matthäus 9 zum Beispiel sieht er den Matthäus da, wo sitzen. Er sitzt, ausdrücklich steht es da, er sieht ihn am Zollhaus sitzen, wo die ganzen Sünder und Zöllner waren. Ne? Er sieht ihn dort sitzen. Jesus sieht ihn. Jesus sieht den Zachäus auf dem Baum sitzen. Jesus ist zeigt uns, wie Gott ein sehender Gott ist. Und was macht Gott dann? Also der Gott geht der Hagar nach, während Menschen ihr nicht nachgehen. Und dann sehen wir in Vers 8, der Engel des Herrn, er sprach zu ihr, Hagar. So, ich bleibe jetzt mal ganz kurz hier stehen. Er sagt nur Hagar. Hier passiert nämlich was zum allerersten Mal. Die Frau wird hier in der wörtlichen Rede zum ersten Mal mit Namen angesprochen. Abraham und Sarai haben Hagar bisher nie mit dem Namen angesprochen. Wir können den Text tatsächlich nochmal lesen. Vers 2 und Vers 5. Wie redet Sarai über Hagar? Meine Magd, sie oder ihr. Vers 6, Abraham. Er sagt nicht Hagar, er sagt nur deine Magd. Ne? Kein Wunder, dass zum Beispiel auch im KZ Leute nicht mit Namen angesprochen worden sind, sondern nur mit Nummern. Ja? Depersonalisieren. Viel, viel einfacher. Kann man Menschen missbrauchen. Gott ist hier der Erste, der sie mit Namen anspricht. Er weiß, wer sie wirklich ist. Und er fragt sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Gott sah Hagar. Gott sah Hagar. Hagar war vorher nie wirklich von einer anderen Person gesehen worden. Abraham und Sarai hatten Hagar nicht wirklich gesehen. Was hatten sie in Hagar eigentlich gesehen? Ich sage es jetzt mal ganz plump, eine Gebärmaschine. Das war Hagar. Ja, sie wussten von ihr, wer sie war, aber Hagar diente nur einem bestimmten Zweck. Aber Gott sieht Hagar. Und das verändert jetzt alles. Und ich möchte, dass wir heute über diesen Gott, der sieht, so staunen. Es ist übrigens die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Kennst du das, wenn andere dich zwar sehen, aber dich nicht wirklich wahrnehmen? Ich meine, wie sehen wir heute andere? Ich finde es immer spannend. Also in WhatsApp zum Beispiel, da haben wir ganz links die Funktion WhatsApp-Status. Andere sehen, auch jetzt gerade in der Sommerzeit, im Urlaub, andere sehen. Interessanterweise wissen andere nicht immer, dass wir sie sehen, weil Bis vor kurzem gab es die Option, nur so zumindest beim iPhone, so drauf zu halten und kurz zu gucken, dann wieder wegzumachen. Der andere hat nicht gesehen, dass ich ihn gesehen habe. Die Funktion ist bei mir jetzt irgendwie seit letzter Woche weg. Jetzt seht ihr, wenn ich euch sehe, aber ihr wisst nicht, ob ich euch wirklich wahrnehme. Das heißt, ich sehe euch vielleicht, ach spannend, der war jetzt gerade dort. Ah ja, der war jetzt gerade dort. Manchmal schreibe ich auch einen oder anderen von euch mal so einen Kommentar zurück und sage, ach interessant oder lustig oder so. Hin und wieder kommt da mal was, nicht häufig, aber manchmal kommt da immer was. Aber warum tue ich das? Ja, nicht um eure wirkliche Not zu sehen, sondern eigentlich sehe ich auch nur das, was ihr von euch preisgibt. Und gar nicht mal das, wie ihr wirklich seid, wie es euch wirklich gerade geht, weil meistens postet ihr doch auch nur die guten Momente, oder? Wenn ihr ehrlich seid. Ja? Keiner hat sich mal gerade nach dem Aufstehen sofort wahrscheinlich mal die Kamera auf sich gehalten. Das macht ihr nicht. Das würde ich dann kommentieren. Aber das, das macht ihr dann nicht. Ne? Wir nehmen doch nur den anderen so wahr, wie er sich uns präsentiert. Wir wollen auch gar nicht wirklich gesehen werden immer. Und wir sehen auch gar nicht hinter die Fassade. Warum gucken wir manchmal den WhatsApp-Status einfach, um uns abzulenken, oder? Wir haben gerade mal so 1-2 Minuten an der Kasse, okay, mal ganz kurz geguckt, was der andere so macht. Und Gott stellt sich hier als ein ganz anderer Gott vor. Er stellt sich als ein Gott vor, und Hagar sagt das nachher, du bist ein Gott, der mich sieht. Während alle anderen Menschen mich nicht sehen, du siehst mich, Gott, du nimmst mich wahr. Ja? Gott scrollt nicht einfach so durch, aus Zeitvertreib, aus Ablenkung. Er hält einfach nicht nur ganz kurz seinen Daumen drauf, kommentiert das auch nicht mal ganz kurz, sondern er sieht hinter deiner Fassade. Vor ihm brauchst du dich gar nicht verstecken. Er ist wirklich daran interessiert, wie es dir geht. Gott ist der Vater. Wir bekennen immer, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wir werden nachher das Lied nach der Predigt singen, bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Und ich wünsche mir, dass wir heute staunen über diesen Gott, der uns sieht. Ja, der nicht einfach nur bei uns einfach durchscrollt, sondern der uns wirklich wahrnimmt. Und das ist, warum Hagar dann in Vers 13 sagen kann, so schön. Und das ist das Erstaunliche. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist übrigens die einzige Stelle im Alten Testament, wo ein Mensch Gott einen Namen gibt. Ja, es wird Orten Namen gegeben. Das gibt es ja hier auch. Hier der Ort, der hier genannt wird. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Aber es ist eine Ägypterin, eine Frau, die den Namen gibt. Und das ist so spannend, dass es hier eine Ägypterin ist, dass Gott sich einer Ägypterin, einer Frau zuwendet. Und sie kann dann sagen, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht den nachgesehen, der mich sieht. Gott ist es gewesen, der sie findet, ähnlich wie damals im Garten Eden. Ja? Adam und Eva, weg, unterwegs, weg von Gott. Und wer ist es? Gott, der sich auf die Suche macht nach den Menschen. Adam, wo bist du? Das ist seine Frage. Genau das ist hier die Frage. Gott rennt der Hagar hinterher und geht auf sie ein, fragt nach. Und das ist genau eine ähnliche Geschichte, wie Gott uns in Jesus begegnet. Wir haben eben Johannes 4 gelesen, die Verse 1 bis 30. Und das ist die Geschichte, wo Gott einer Samariterin, übrigens auch wieder am Brunnen, begegnet. Und was macht Gott? Er nimmt sich Zeit, eine Frau, die in, ich sag mal jetzt nicht gerade ein ruhmreiches Leben hat, ja, und er sorgt und er möchte, und er ist ehrlich, er konfrontiert sie ganz mit den ganz ehrlichen Umständen, aber was er möchte, ist, dass sie zu einer wahren Anbeterin wird. Also, was für ein Gott, der uns sieht. Also, du darfst wissen, es gibt einen, der dich wirklich sieht in deiner Sackgasse. Zweitens darfst du wissen, es gibt jemanden, der dich aus der Sackgasse führt. Ähnlich wie bei einer Umleitung geht es manchmal darum, wenn du in einer Sackgasse bist, dass du dich umdrehen musst und dann geht es aber auch wieder nach vorne. Und genau das ist, was der Engel hier mit Hagar macht. Stellt eine doppelte Frage nach der Vergangenheit und nach der Zukunft. Hagar antwortet auf die erste Frage ziemlich eindeutig in Vers 8. Er fragt, wo kommst du her, wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflogen. Zur zweiten Frage kommt sie gar nicht mehr, sie zu beantworten. Und was Gott dann macht, durch den Engel, er gibt ihr eine Aufforderung und eine Verheißung. Die Aufforderung, geh zurück zu deiner Herrin, unterordne dich ihr wieder. Das ist jetzt nicht eine prinzipielle Anweisung, dass wir immer an dem Stand bleiben müssen, wo wir sind. Also gerade wenn es auch um missbräuchliche Führung geht oder so. Hagar musste aber zurück. Warum? Weil Abraham ist der Verheißungsträger gewesen. Die Verheißung ging über Abraham. Sie musste also da wieder zurück. So, der Engel konfrontiert sie mit ihrem Problem. Aber dann gibt es eine Verheißung. Nämlich, Hagar kriegt die Beschreibung in Vers 10. Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Das ist ein Versprechen, das haben immer nur die Erzväter bekommen. Abraham, Isaac und Jakob. Und hier bekommt das die Hagar gesagt. Ja, auch wieder ein Wunder. Und dann soll dieses Kind Ismael genannt werden. Gott hört, das ist die Bedeutung dieses Namens, Gott hört. Hagar wird jetzt ihr Leben lang daran erinnert werden, immer wenn sie den Namen Ismael ruft, Gott hört. Das heißt, sie hat eine lebenslange Beschreibung bekommen. Wir sehen uns bei Abraham, er hat auch Bilder bekommen, dass er in der Verheißung verhalten sollte. Nachkommen wie Staub auf der Erde, wie Sand auf der Erde, immer wenn er runtergucken würde, und nach oben wie, also wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. So, das waren die Bilder, die er bekam. Was Hagar hier bekommt, ist einen Namen, Gott hört. Diese Zusicherung bekommt sie. Und jetzt geht sie zurück und es ist ja so ein bisschen so eine spannende Sache. Ich frage mich dann immer, wie ermutigend muss das so für die Hagar gewesen sein, wenn sie den Namen bekommt oder wenn sie die Verheißung bekommt in Vers 12. Dieser Sohn wird ein wilder Mensch sein. Ich meine, wenn ich euch jetzt ankündigen würde, ihr erwartet jetzt ein Baby, ich würde sagen, Freunde, ich gebe ihr den Namen und das wird so ein richtiger Rabauke sein. Ist das ein ganz tolles Versprechen, oder? Dass Eltern so mitbekommen. Ja, und dieses Versprechen, das hier Hagar bekommt, ist tatsächlich so ein bisschen so ein zwiespaltiges Versprechen. Deshalb habe ich wirklich überlegt, ja, es ist eine Umleitung, die der Abraham hier geht. Weil dieses Kind Ismael, ja, es wird ein wilder Mann sein, jede Hand gegen ihn und er wird aber seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Das ist wirklich das Kind der Mutter. Die Hagar wollte genau das. Ne? Sie war ja auch so ein bisschen so eine Rebellin, wollte weg. Der Sohnemann ist ähnlich unterwegs. Sie bekommt die Verheißung, dass der Sohn auch großes Nachkommen und so wird alles verheißen, alles da. Aber es ist so ein bisschen zwiespältig da, weil es ist kein angenehmer Kerl, dieser Mann, dieser Ismael. Und wir werden dann noch zu Kapitel 21 kommen und werden genau das feststellen. Aber dieses Kapitel endet damit, dass Hagar dem Abraham einen Sohn gebar. Und Abraham gab seinem Sohn, steht hier ausdrücklich in Vers 15, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Sarah wird da gar nicht erwähnt. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Und somit endet das Kapitel. Es endet ein bisschen fragend. Was ist jetzt mit diesem Ismael? Das war so eine eigene Geschichte, die sie da gestrickt haben. Wie steht Gott zu der ganzen Sache? Ist das der verheißene Same? Und wir werden erst im nächsten Kapitel sehen, dass das es nicht der Fall ist. Aber hier bleiben wir zunächst einfach mal stehen und stellen fest, irgendwie sind Abkürzungen, vermeintliche Abkürzungen, enden manchmal in der Sackgasse. Andererseits merken wir aber auch, wenn ich in einer offensichtlichen Sackgasse stehe, dann ist es nicht das Ende, sondern Gott führt uns Umleitungen. Er sieht uns da, aber wir dürfen gespannt sein, wo er uns hinbringen wird. Und diese Frage wird uns noch weiter begleiten auf der Reise durch das Leben von Abraham. Amen.